Ich werde den Predigttext lesen, das heißt, ich werde nicht nur auf diesen Text eingehen und werde auch nicht auf alle Einzelheiten des Textes eingehen, aber doch als Ausgangstext für die Botschaft aus Hebräer 4 von 14 bis 16. Das Thema: Gott ist jederzeit erreichbar. Gott ist jederzeit erreichbar. Ich lese also Hebräer 4 von 14 bis 16. Gewissermaßen ein Paralleltext zu dem Text aus Hebräer 10 von Vers 19 und weiter, der gelesen wurde. Da wir nun einen großen Hohenpriester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Soweit der Text. Lass uns kurz beten. Herr Jesus, danke, dass du unser hoher Priester bist, dass wir durch dich den Zugang zu Gott, zum Vater haben, zum himmlischen Vater. Und ich bitte dich, dass du uns das heute wieder ganz neu bewusst machst und groß machst, diesen Reichtum, den wir haben, und schenke Gnade, dass wir diesen Reichtum auch mehr und mehr ausleben, indem wir uns Zeit nehmen. Für das Gebet, für die Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater. Amen. Gott ist jederzeit erreichbar. Dazu habe ich folgende Schwerpunkte. Erstens, lerne Gott als liebenden Vater kennen. Zweitens, habe im Gebet Gemeinschaft mit Gott. Und drittens, sage Gott im Vertrauen deine Anliegen. Besonders beim ersten Schwerpunkt werden Gedanken wieder besprochen, auf die ich anderswo schon ausführlich eingegangen bin. Das lässt sich nicht vermeiden und mir scheint, es ist ein ganz wichtiger Punkt, wie wir Gott verstehen für unser Gebet, sogar sehr, sehr entscheidend. Und deswegen scheint es mir sehr wichtig, dass wir auch darüber nachdenken. Lerne Gott als liebenden Vater kennen, habe im Gebet Gemeinschaft mit Gott, sage Gott im Vertrauen deine Anliegen. Geht es dir auch so, dass du manchmal den Eindruck hast, Gott höre dich nicht? Oder vielleicht denkst du, dass dich niemand mit deinen vielen Fragen versteht? Gott scheint so fern zu sein und die Menschen scheinen mich gar nicht zu verstehen. Und die haben ja übrigens ja auch alle ihre eigenen Probleme, mit denen sie zu kämpfen haben. Und manchmal scheinen wir uns gar nicht so, oder wir fühlen uns nicht würdig für Gott, für den heiligen Gott. Das kann auch ein Hindernis sein fürs Gebet, dass ich denke, ich bin nichts vor Gott und vor Menschen. Gerade bei solchen Gefühlen, Einstellungen dürfen wir wissen, Gott ist unser liebender Vater und er will es sein durch Jesus Christus. Er versteht uns, er will unsere Gemeinschaft mit uns haben und unsere Anliegen und Fragen dürfen wir zu ihm bringen. Gott als liebenden Vater kennen. Unsere Beziehung zu Gott und auch unsere Gebetsbeziehung, unsere Gebetsgemeinschaft mit Gott hängt sehr stark davon ab, wie wir Gott verstehen. Und nun ist halt leider so, dass alle andere Vorstellungen haben von Gott. Die Menschen, wenn man sie fragen würde, was bedeutet Gott für dich? Selbst wenn sie an Gott glauben, jeder hätte so eine andere Vorstellung von Gott. Und auch als Christen haben wir manchmal doch recht unterschiedliche Vorstellungen von Gott. Nun, entscheidend ist sicher nicht zuerst, was für Vorstellungen wir haben, sondern wie Gott sich in seinem Wort offenbart hat. Gott offenbart sich in seinem Wort. Das ist das Spezielle der Bibel oder des Gottes der Bibel, dass er sich mitteilt, dass er nicht irgendwo wie der, sagen wir mal, der philosophische Gott im Jenseits bleibt, über den man spekulieren muss, sondern Gott hat ganz konkret sich mitgeteilt und gesagt, wie er ist. Und ganz zentral in der Bibel ist, dass Gott der Schöpfer des Weltalls ist. Und nicht nur der Schöpfer des Weltalls, sondern ganz speziell auch des Menschen als Krone der Schöpfung, als Ebenbild Gottes. Ganz speziell. Und Gott ist nicht nur der Schöpfer, sondern auch der Halter, und als Schöpfer ist er der Vater auch der ganzen Menschheit. Und er liebt die Menschen bedingungslos. Ja, wir können sogar sagen, dass Gottes Liebe die Ursache der Schöpfung ist. Gott ist Liebe, sagt uns der 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 8 und 16. Und ja, wenn Gott Liebe ist, dann möchte er Gemeinschaft mit den Menschen haben. Und Gottes Liebe verwirklicht sich vor allem in seiner Gemeinschaft mit dem Sohn. Gottes Liebe ist aber so, dass sie auf Freiwilligkeit beruht. Gott schuf sich ein Gegenüber im Menschen, in seinem Ebenbild, aber sagt nicht, du musst mich jetzt lieben. Du musst mir gehorsam sein. Das wäre keine echte Liebe. Du darfst mich lieben. Du darfst mir gehorsam sein. Aber Gott hat ja auch gewarnt, wenn du mir nicht gehorchst, dann hat das unheilsame Folgen. Darin zeigt sich die Größe der Liebe Gottes. Welcher Mensch hätte die Idee, etwas zu machen und sagen, ja, wenn du willst, kannst du mir gefallen, wenn nicht, dann kannst du auch deine eigenen Wege zu gehen. Wir gehen. Ich würde dann von vornherein nicht so ein Ding machen, das nachher mir nur lauter Kummer bereiten würde. Aber Gottes Liebe zeigt sich besonders darin, dass er uns die Freiheit übergibt. Wir dürfen seiner Liebe antworten. Nun, der Mensch hat sich leider gegen den Gehorsam entschieden. Und die Folgen sind Unheil, kaputte Beziehungen. Auch vor allem die Gemeinschaft mit Gott ist zerstört worden. Zerstört worden durch die Sünde. Nun, Gottes Liebe zeigt sich darin, dass Gott trotzdem den Menschen nachgeht. Römer 5, Vers 8. Darin erweist Gott seine Liebe gegen uns, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Als wir noch Feinde waren, Vers 10. Vers 6, als wir noch gottlos waren. Gottlos, frevelhaft, gegen Gott sündigten. In diesem Moment sandte er seinen Sohn, sagt, mein Sohn wird für dich das Gericht der Sünde auf sich nehmen. Das ist Liebe. Für dich, der du mir gegenüber ein Feind bist. Paulus sagt in Römer 5, ja, für einen guten Menschen mag vielleicht schon jemand sein Leben geben, aber was tut Gott? Nicht für gute Menschen. Grundsätzlich sind wir keine guten Menschen von Natur aus wegen der Sünde, nicht wegen der Schöpfung. Gott hat uns gut gemacht, aber wegen der Sünde. Und nun sagt uns der Hebräerbrief, dass Gott in Jesus einen, ja sogar einen großen hohen Priester gesandt hat. In Kapitel 10 heißt es einen großen Priester. Das Wort großer Priester ist eine Übersetzung aus dem Hebräischen, eine Bezeichnung für den hohen Priester. Und hier heißt es sogar einen großen hohen Priester. Kohen Gadol, wenn man sich das merken kann. Er ist einfach großer Priester. Das ist der hohe Priester, der einmal im Jahr ins Allerheiligste gehen durfte, durch den Vorhang. Und zwar nicht ohne Blut, heißt es, sondern mit dem Blut von einem Tier. Und er hat dieses Blut besprengt auf den sogenannten Sühnedeckel oder Luther übersetzt Gnadenstuhl. Gnadenstuhl, das war der Deckel der Bundeslade, darin waren die 10 Gebote als Zeichen des heiligen Willens Gottes, den der Mensch übertritt. Und dort hinauf sollte der hohe Priester das Blut spritzen und Gott sagt, dort will ich dir begegnen. Nun, Paulus sagt, Jesus ist dieser Sühnedeckel geworden. Jesus gleichzeitig der Hohepriester, der Sühnedeckel und das Opferlamm. Der Hohepriester, der das Blut darbringt, das Opferlamm, das geschlachtet wird, sein Blut gibt, und der Sühnedeckel, der uns mit Gott versöhnt. Jesus alles in einem. Er hat sein Leben hingegeben am Kreuz. Er ist gestorben für uns, indem er Gottes Gericht auf sich genommen hat, wegen meiner Sünde. Er ist auferstanden, deswegen ist für Paulus die Erlösung ohne Auferstehung nicht vollkommen, weil ein toter Erlöser nichts wert wäre. Jesus ist auferstanden, gen Himmel gefahren, sich zur Rechten Gottes gesetzt und dort vertritt er uns heute. Das ist überhaupt die Grundlage für das Gebet. Für den Hebräerbrief und überhaupt. Durch das Blut Jesu haben wir ständige Gemeinschaft mit Gott. Wir sind geliebte Kinder Gottes geworden, wenn Jesus in unser Leben gekommen ist. Wenn Jesus in mein Leben gekommen ist, durch den Glauben, durch die Sündenvergebung. Und deswegen gilt die Einladung, dass jeder, wer diese Gewissheit nicht hat, durch Jesus Vergebung der Sünden empfängt. Ein reines Herz dürfen wir heute haben. Heute, so ihr meine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Jesus sagt, selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Eins in der Ewigkeit, aber jetzt schon, im Gebet schauen wir Gott. Mit dem geistlichen Auge. Und ich darf wissen, als solcher, der ich gereinigt bin durch das Blut Jesu, ich bin würdig, vor Gottes Thron zu kommen. Ich bin würdig durch Jesus Christus. Wenn du dich nicht würdig fühlst, das ist eine Anfechtung. Dann darfst du wissen, durch das Blut Jesu bin ich würdig gemacht worden. Und ohne das Blut Jesu ist niemand würdig. Niemand. Auch nicht der beste und tollste Mensch. Und damit komme ich zum zweiten Schwerpunkt. Habe im Gebet Gemeinschaft mit Gott. Gebet soll nicht nur ein Notruf sein. Gebet darf ein Notruf sein. Lesen wir in den Psalmen. In meiner Not rufe ich zu dir. Aber Gebet soll nicht nur ein Notruf sein. Gebet heißt auch nicht, ich habe hier meine Bestellliste, wie wenn ich in den Supermarkt gehe, Gott, hier bitte, meine Bestellliste, das brauche ich alles. Einem solchen Gebet fehlt die Grundlage. Und die Grundlage ist das Vertrauen. Menschen, die nur in ihrer Not zu Gott schreien, das ist richtig, sie dürfen das. Aber diesem Gebet fehlt grundsätzlich das Vertrauen, das sehr wichtig ist für unser Gebet. Dieses Vertrauen haben wir durch Jesus. Der Hebräerbrief sagt, dass Jesus der Vorhang ist und wir wissen aus den Evangelien, dass der Vorhang im Tempel in zwei zerrissen wurde, zerteilt, als Jesus am Kreuz starb. Als Zeichen dafür, dass der Zugang zum Allerheiligsten, zu Gott durch Jesus jederzeit möglich ist. Nicht nur einmal im Jahr, immer. Jesus sitzt jetzt zur Rechten Gottes und vertritt uns. Und der Zugang zu ihm ist immer offen. Deswegen lesen wir in Hebräer 4, Vers 16a, darum lasst uns ständig, so können wir übersetzen, ständig mit Zuversicht, Freimütigkeit zum Thron der Gnade treten, zum Gnadenstuhl, aus dem Alten Testament. Jesus ist der Thron der Gnade und durch ihn ist Gott jederzeit erreichbar. Deswegen ist es natürlich gut, wenn wir bestimmte Zeiten für das Gebet auch ganz bewusst einplanen, am Tag, am Morgen zum Beispiel, wo wir noch frisch sind, ausgeruht, natürlich manchmal noch halb schlafen, nicht? Und vielleicht während des Betens einschlafen. Das kann alles passieren. Ich würde mal sagen, es ist halb so schlimm, wenn wir dann überhaupt das Gebet so pflegen. Besser als wenn wir überhaupt nicht und weiter schlafen. Ne? Ist mir schon passiert, dass ich auf den Knien eingeschlafen bin. Gut, haben wir halt beim Schlafen so kniend Gemeinschaft mit Gott. Aber wir dürfen durch den Geist Gottes auch beständig mit Gott Gemeinschaft haben, beim Autofahren, beim Joggen, beim Arbeiten, beim Lesen. Gut, da geht es vielleicht ein bisschen schwieriger, weil wir unsere Gedanken beim Buch haben. Wo auch immer. Und vielleicht noch ein Gedanke dazu. Durch den Geist. Wir finden in der Bibel nirgendwo, dass der Geist direkt angebetet oder zum Geist gebetet wird. Warum? Weil der Geist unser Gebet zu Gott trägt. Durch Jesus, durch das Blut Jesu. Wir dürfen Jesus anbeten, die direkt zu Jesus beten. Wird, haben wir Beispiele in der Bibel, durch Jesus zum Vater. Jesus sitzt zur Rechten Gottes und vertritt uns. Aber der Geist vermittelt unser Gebet, ist wie der Weihrauch in der Bibel, der zu Gott emporsteigt und unser Gebet zu Gott bringt. Ich glaube, Siegert hat letzten Sonntag darüber gepredigt, Römer 8, ich war leider nicht da. Nun, Gebet ist Gemeinschaft mit Gott und diese Gemeinschaft mit Gott wird mein Leben verändern. Ich sage nicht, sie soll mein Leben verändern, sie wird mein Leben verändern. Das geht nicht anders. Wenn ich durch das Gebet, durch Jesus Christus Gemeinschaft mit Gott habe, wird das mein Leben prägen. Ganz klar. Und Gott spricht durch das Gebet auch zu uns. Es ist nicht ein einseitiges Reden zu Gott. Es ist nicht so, dass Gott an die Bibel vorbei durch das Gebet zu uns spricht, dass ich dann gar nicht mehr die Bibel lesen muss. Aber manchmal sind mir beim Beten schon biblische Aussagen klar geworden plötzlich. Plötzlich spricht Gott zu uns und macht uns klar, was in seinem Wort zu uns sagen will. Oder zeigt uns, was zu tun ist, was wir tun sollen. Gott spricht zu uns. Und gerade schwierige Zeiten können unser Leben verändern, sehr stark prägen, wenn wir denn so in der Gebetsgemeinschaft mit Gott leben. Vorausgesetzt, dass wir in dieser Gemeinschaft mit Gott leben, können schwierige Zeiten uns näher zu Gott führen und unser Leben positiv verändern. Wenn wir also zu Gott beten, haben wir zuerst Gemeinschaft mit Gott. Zuerst Gemeinschaft mit Gott. Und das braucht Zeit normalerweise, nicht? Ja, wenn ich meiner Ehefrau sage, ich liebe dich sehr, wichtig ist die Gemeinschaft, ich nehme eine Minute am Tag dafür, wird sie den Eindruck haben, dass mir das wirklich ernst ist. Ich sage nicht, wie lange man am Tag beten soll. Aber es ist ganz klar, wenn wir so die Gemeinschaft ernst nehmen, braucht das Zeit. Und wir sollten auch uns ganz bewusst am Tag, am besten meine ich, in der Regel früh am Morgen, uns diese Zeit nehmen. Und manches wird viel besser und leichter funktionieren während des Tages. Ich sage nicht, dass es eine Katastrophe ist, wenn man dann mal zu lange geschlafen hat und nicht zu seinem solchen Gebet kommt. Gott ist groß und hat trotzdem unser Leben seine Hand. Und wir sind halt schwach, das wusste Jesus auch. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Aber durch Gottes Geist können wir diese Kraft empfangen und wir dürfen Gott unsere Anliegen darbringen. Damit komme ich zum dritten Schwerpunkt. Bringe Gott im Vertrauen deine Anliegen. In Hebräer 4, Vers 16 heißt es, ich zitiere nochmals, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten, und zwar ständig zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Gott will uns anhören und er will uns helfen. Am 1. Petrus 5, Vers 7 werden wir ermutigt, unsere Sorgen auf Gott zu werfen, weil wir ihm am Herzen liegen, weil wir ihm wichtig sind. Ich muss mich gar nicht für allzu wichtig halten, weil ich Gott wichtig bin. Auf der anderen Seite heißt es aber auch, ich muss nicht denken, ich sei unwürdig, weil ich durch Jesus würdig bin, zu Gott zu kommen. Das heißt also gleichzeitig, dass ich loslasse, von mir loslasse und alles Gott übergebe, auch von meiner Unwürdigkeit loslasse. Und das geht nur dann, wenn wir Vertrauen haben. Das heißt, vertrauensvolles Gebet heißt, dass wir Gott unsere konkreten Anliegen bringen und sie loslassen. Heißt nicht, dass ich Gott vorschreibe, was er zu tun hat. Heißt aber auch nicht, dass ich nicht Anliegen haben darf. Dass ich da nicht mehr fromm genug bin, wenn ich sage, ich wünsche mir ein Haus. Das kann ich natürlich, kann das Gott sagen. Aber Gott weiß ja viel besser als ich, was ich brauche, wirklich. Vor allem, was ich brauche, um ihm zu dienen, um näher zu ihm zu kommen. Das ist das Allerwichtigste im Leben. Nun, es kann sein, dass man eben heiraten möchte, sind noch nicht alle so weit wie der Ronald, dass man dann denkt, das Mädchen würde ich gerne heiraten. Gott schenke es mir. Natürlich darf ich Gott sagen, das Mädchen würde ich gerne heiraten. Aber ich muss nicht verkrampft daran festhalten. Gott, du musst es mir geben und es ist Katastrophe. Wenn du mir das nicht gibst, dann bist du nicht vertrauenswürdig. Nun, Gott weiß ganz genau, was ich brauche. Und wenn er sieht, dass ich das gut für mich ist, dass er es so geplant hat und zuvor gesehen, dann wird er schenken. Die richtige Gebetshaltung ist eben die, dass man loslässt. Sagt Gott, das wäre mein Wunsch. Aber ich lasse das los bei dir. Du weißt es viel besser. Manche meinen, das sei Unglaube. Wenn man nicht immer wieder sagt, Gott, und jetzt schenkt es mir und ich muss einfach glauben und dann schenkt es mir. Nein, das ist nicht Unglaube. Loslassen ist Vertrauen. Weil ich weiß, Gott ist ein liebender Vater. Und er ist ein fürsorgender Vater. Und er möchte ja ganz gerne das Beste von mir. Oder für mich, besser gesagt. Wir lesen Psalm 32, Vers 8. Psalm 32, Vers 8. Ich will dich unterweisen und dich den Weg lehren, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Ich will dich mit meinen Augen leiten, sagt Gott. Und Gottes Auge durchwandert die ganze Welt und sieht mich als kleinen Menschen, sagt, dich will ich leiten mit meinen Augen. Unbegreiflich, unbegreiflich. Und Gott ist nicht vergesslich. Wenn ich ihm etwas gesagt habe, ein Anliegen, das vergisst er nicht morgen schon wieder. Natürlich kann es sein, dass wir Gott ein Anliegen immer wieder bringen dürfen, sage ich mal, nicht müssen, aber dürfen. Auch als Zeichen des Vertrauens, dass ich weiß, Gott möchte ja auch darum gebeten werden. Das dürfen wir. Nicht im Unglauben, in dem Sinn, dass wir denken, Gott hätte es vielleicht vergessen, aber ein Fallzeichen der Erinnerung, als Zeichen, dass wir wissen, ja, er will unser Bestes. Und oft ist es so, dass wir warten müssen, bis Gott antwortet. Wir verstehen vielleicht nicht, warum. Aber diese Wartezeiten stärken unser Vertrauen und lassen uns geistlich wachsen. Wartezeiten können unser Vertrauen wachsen lassen. Denn wenn ich das immer wieder erlebe, dass Gott nicht vergesslich ist, dass er zur rechtzeitigen Hilfe da ist, wie wir es hier gelesen haben, dann werde ich das nächste Mal auch ruhig sein, wenn Gott nicht gleich antwortet in meinem Sinn. Ich weiß, Gott vergisst mein Anliegen nicht. Und so dürfen wir vor Gott uns demütigen. Und demütigen heißt nicht denken, ich sei unwürdig, sondern wissend, ich bin etwas in Gottes Augen. Wertvoll. Weil er sein Bestes Jesus Christus hingegeben hat. Und so lesen wir in Philipper 4, Vers 6, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Eure Anliegen. Ich habe mal so ein Büchlein gelesen, tönt sehr fromm, war auch gut gemeint, ich will das nicht verachten, es ist manche Wahrheit drin, aber in dem Sinn, wenn du ein Anliegen hast, sage Gott einfach Dank, dass er dir das schenkt. Wenn du oft genug Danke sagst, dann schenkt er es dir schon, nicht? Er muss ja schließlich. Ich glaube nicht, dass das hier so gemeint ist. Unsere Anliegen dürfen wir konkret Gott sagen. Aber mit einem dankbaren Herzen. Sorgt euch um nichts, heißt loslassen. Durch Jesus loslassen. Gott, es ist jetzt dein Anliegen. Noch mehr als mein Anliegen. Weil ich es ja dir gesagt habe, als meinem liebenden Vater. So dürfen wir loslassen. Und er wird sicher nicht vergessen. Gott vergisst nicht. Nochmals, Gott ist nicht vergesslich. Fasse das kurz zusammen. Lerne Gott als liebenden Vater erkennen. Gott hat seine Liebe gezeigt durch den Opfertod Jesu Christi für uns Sünder, die wir von Natur aus sündig sind, in der Sünde leben. Jesus hat meine Sünde auf sich genommen. Er ist gestorben, er ist auferstanden, er ist zum Himmel gefahren, sitzend zur Rechten Gottes, wo er mich vertritt, wo ich durch sein Blut, durch die Vergebung der Sünden immer wieder zum Vaterherzen Gottes gelangen kann. Ich bin durch Jesus ein Kind Gottes geworden. Zweitens, habe im Gebet Gemeinschaft mit Gott. Gebet heißt nicht in der Not zu Gott rufen, nicht nur, heißt es auch, aber da fehlt das Vertrauen dann. Gebet heißt auch nicht einfach, Gott eine Bestellliste abzugeben, das wünsche ich mir, das brauche ich, sondern heißt Gemeinschaft haben mit Gott, durch Jesus Christus, durch den Heiligen Geist. Und diese Gemeinschaft wird mein Leben prägen, wird das Vertrauen wachsen lassen. Und dieses Vertrauen ist wichtig, indem wir Gott unsere Anliegen darbringen. Und Gott wird auch zu uns reden, wenn wir uns Zeit nehmen für ihn, im Gebet. Und im Gebet dürfen wir Gott unsere konkreten Anliegen darbringen. Gott, ich wünsche mir das. Ich wünsche mir, dass diese Krankheit verschwindet. Ich wünsche mir, dass ich gesund werde. Wer wünscht sich das nicht? Ich wünsche mir das und das und das. Manchmal sind ja unsere Wünsche auch sehr egoistisch, nicht? Ich glaube, Gott kann das schon einordnen. Wir vielleicht manchmal nicht so ganz. Aber ich meine, der Wunsch nach Gesundheit und so weiter ist ein normaler, ein berechtigter Wunsch. Aber ob Gott uns immer alles schenkt, er weiß, was wir nötig haben als liebender Vater. Und Gebet heißt dann loslassen. Beim Thron der Gnade loslassen, es zu Gottes Anliegen zu machen. Und er wird richtig antworten, auch rechtzeitig. Lasst uns beten. Herr Jesus, dein Blut macht uns würdig, zum Vaterherzen zu Gottes zu gelangen. Durch dein Blut werden wir gereinigt von unseren Sünden und haben ein reines, freies Gewissen, dass wir jederzeit zum Thron der Gnade zu Gott, dem himmlischen Vater, kommen dürfen. Ganz herzlichen Dank. Ich bitte dich jetzt für alle Leidenden, dass du sie tröstest, dass du sie aufrichtest, dass du sie stärkst. Herr, und ich bitte dich, dass du uns stärkst in der Gemeinschaft mit dir im Gebet, dass das Gebet immer mehr zu einer wichtigen Grundlage für unser alltägliches geistliches Leben wird. Danke, Herr, dass du uns alle segnest und auch alle, die nicht hier sein konnten heute Morgen, und stärkst. Amen.